das automatische Subjekt. Und in jeder Pore, in jeder Zelle, mit jeder Information, jeder Faser unseres Körpers haben wir es aufgesaugt, die Verwertbarkeitslogik. Das, was uns umgibt, ist der Kapitalismus. Und trotzdem überlassen wir dieses Feld den Wirtschaftswissenschaftlern, den Ökonomen. Dabei ist es so wichtig, das ist ja das, was wir leben. Das ist das Modell, der Kapitalismus. Warum interessieren sich so wenige Leute für Ökonomie und warum überlassen wir das den Wirtschaftsforschern? Ein Wirtschaftsforscher, mit dem ich jetzt spreche, heißt Stefan Schulmeister und ihn frage ich genau diese Frage. Schönen guten Tag, Herr Schulmeister.
Ja, guten Tag, Herr Rose.
Eigentlich müssten wir uns doch alle auskennen, also mit den Dingen, die uns umgeben, da kennen wir uns doch auch aus, aber das, die Wirtschaftswissenschaften, also zu verstehen, wie dieses System funktioniert, das überlassen wir den Experten. Können Sie das verstehen?
Nun, das war nicht immer so. Wirtschaftswissenschaftler argumentieren in einem Spannungsfeld zwischen Erkenntnis und Interesse, zwischen Einsicht und Rechtfertigung. Um das am historischen Beispiel etwas deutlich zu machen, die Weltwirtschaftskrise war so eine große Katastrophe, dass damals der Ehrgeiz, dieses Phänomen erklären zu können und damit auch Menschen aufklären zu können, im Zentrum stand. Nach 25 Jahren der Prosperität in der Nachkriegszeit, nicht zuletzt auf Basis dieser Theorie des englischen Ökonomen Keynes, hat wiederum der legitimatorische Charakter der Wirtschaftswissenschaften zugenommen. Was meine ich damit? Dass also solche Theorien geschaffen wurden, die im Konkreten die Interessen der Vermögenden vertreten. Um das aber nicht deutlich werden zu lassen, haben die Theorien ein hohes Abstraktionsniveau, sind mathematisch formuliert, sind, wenn sie etwa die Finanzmärkte betreffen, noch zusätzlich durch eine für Normalsterbliche ja nicht verständliche Kürzelsprache geprägt, CDS, CDO und so weiter. Und die Kombination hoher Abstraktionsgrad, Legitimationsinteresse führt natürlich dazu, dass die Menschen zwar spüren, irgendwas in Europa geht schon seit 30 Jahren den Bach herunter, das stimmt doch etwas nicht, aber gleichzeitig eine Art Gefühl der Ohnmacht bekommen. Das kann man ohnehin nicht verstehen. Das ist alles sozusagen durch irgendwelche Sachzwänge bedingt. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Grund, warum die Menschen dann nach einfachen Lösungen suchen, die unter Umständen durch starke Männer vorgeschlagen werden.
Die Frage ist, ob die Ökonomen selbst ihre Modelle verstehen. Wenn sie zwar Interessen geleitet sind, so sollten sie ja zumindest steuerbar sein oder erklärbar sein, aber die Finanzkrise 2008 war ja wohl das größte Desaster der Wirtschaftswissenschaften, egal welcher Denkrichtung, die bekriegen sich ja untereinander nochmal. Hat 2008 die Finanzkrise nicht gezeigt, dass die Wirtschaftswissenschaften eigentlich nichts taugen oder eben eher Religion sind, oder ist das zu hart formuliert?
Das ist schon relativ hart formuliert, weil ja der Witz des Ganzen ist, dass die Wissenschaftler, die Interessen legitimieren durch sehr abstrakte Modelle, sich ihrer eigenen Legitimation natürlich nicht bewusst sind, zumindest in aller Regel nicht. Warum? Sie wollen ja sozusagen beides. Um es sehr simpel auszudrücken, sie wollen gut verdienen und da verdient man natürlich besser, wenn man etwa bei einem neoliberalen Think Tank beschäftigt wird, wenn man bei einer der Mainstream-Medien beschäftigt wird, wenn man an den Universitäten einen Lehrstuhl bekommt. Aber gleichzeitig möchte man sich natürlich als Wissenschaftler in den Spiegel schauen. Das heißt, der Zynismus ist natürlich nie so groß, dass man sagt, ich produziere jetzt Theorien gezielt für die reichen Leute, denen es ohnehin schon gut geht. Das bedeutet, dass der ganze Prozess, wie über Jahrzehnte das Denken über Ökonomie innerhalb der Gemeinschaft der Ökonomen sich verändert hat, dass also dieser langsame Prozess, in dem eine Art Mainstream, eine Mode, ein Haupttrend sich durchsetzt, und der ist natürlich die Vorstellung, dass der Markt mit einer unsichtbaren Hand fast wie ein höheres Wesen alle wirtschaftlichen Prozesse zum Besseren lenkt, sodass sich auch die demokratisch legitimierte Politik, diesen höheren Mächten des Marktes unterwerfen muss. Wenn also etwa die deutsche Kanzlerin Merkel dieses Wort geprägt hat von der marktkonformen Demokratie, bringt es das auf verhaltene Weise zum Ausdruck. Selbst die demokratisch legitimierte Politik kann nicht zum Beispiel sagen, die Ölpreisschwankungen sind so grotesk, dass dadurch die Bekämpfung des Klimawandels systematisch verhindert wird. Weil wenn der Ölpreis $150 ist, dann würden sich natürlich Investitionen ins Energiesparen auszahlen. Wenn er ein paar Monate später $30 beträgt, dann war das alles eine sozusagen verlorene Investition. Also könnte ja theoretisch die Politik sich ermächtigen und sagen, der Markt produziert völlig verrückte Preissignale. Wir legen für den Bereich der Europäischen Union einen mäßig steigenden Preispfad fest, der allen Bürgern in Europa ganz klar sagt, fossile Energie wird nie wieder billiger. Leuteln, es zahlt sich aus, wenn ihr euer Haus energetisch saniert, es zahlt sich aus für die Autoindustrie, wenn sie massiv in Elektro- oder Wasserstoffmobilität investiert. Aber ein solcher Plan setzt eben, wie soll ich sagen, den Ausgang der Politik aus der selbstverschuldeten Marktreligiosität voraus. Also sozusagen die Selbstermächtigung zu sagen, der Markt ist ein Instrument, das den Menschen dienen soll, aber eben nicht ein höheres Wesen, dem wir uns unterwerfen.
Sie haben ja die Marktreligiosität angesprochen. Was ist denn diese selbstverschuldete Marktreligiosität? Was ist denn das für eine Religion? Und wer ist der Gott? Und zweitens, wer macht denn die Regeln?
Also der Gott wäre in der Analogie natürlich der Markt. Das ist sozusagen ein kleines Beispiel vielleicht dazu. Als ich ein junger Mensch war, studiert habe in den späten 1960er Jahren und auch noch in den 1970er Jahren, hätte kein Journalist einen Satz verwendet wie: Die Märkte bestrafen Griechenland, die Märkte erwarten dies oder das, die Märkte disziplinieren. Die Vorstellung, dass der Markt ein Subjekt ist, der was tut, der bestraft, der empfindet, wäre vor 50 Jahren auch Journalisten grotesk erschienen.
Auch das Scheuerie, der Markt ist Scheuerie.
Bitte?
Die Investoren sind ja Scheuerie.
Ja, auch, aber es ist noch viel schlimmer, weil sozusagen, wenn man sagt, es ist ja letztlich der Markt, der Griechenland bestraft hat für sein über seine Verhältnisse leben etc., dann drückt es sozusagen diese Vorstellung aus, dass nicht der Mensch das Schicksal des Menschen und der gesellschaftlichen Entwicklung ist, sondern der Markt, dem wir uns anzupassen haben. Und das ist zunächst nur ein allgemeines theoretisches Konstrukt, das von Wirtschaftswissenschaftlern unter dem Titel allgemeine Gleichgewichtstheorie entwickelt wurde. Aber wenn sich Politiker in den Grundzügen an dieser Weltanschauung, ein sehr schönes deutsches Wort, wie man eben die Welt anschaut, so nimmt man sie wahr, wenn man also die Welt so ansieht, entsprechend dieser Weltanschauung, dann leiten sich ganz handfeste Regeln daraus ab. Zum Beispiel die Schuldenbremse in Deutschland, die natürlich den Spielraum der Politik, der gestaltenden Politik fundamental einschränkt, die macht nur innerhalb der Gleichgewichtstheorie einen Sinn. Innerhalb eines anderen wirtschaftswissenschaftlichen Konzepts, etwa der Theorie des englischen Ökonomen Keynes, macht die Schuldenbremse überhaupt keinen Sinn. Das heißt, die konkreten Regeln, die dann die Politik entwickelt, sind theorieabhängig und daher, wenn man Dinge langfristig zum Besseren wenden möchte, und dazu würde ich gerne beitragen, dann muss man ganz tief ansetzen, nämlich bei der Frage, wie werden wirtschaftswissenschaftliche Theorien produziert? Die Produktion von Theorien ist ein sozialer und letztlich auch politischer Prozess. Wie werden Theorien durchgesetzt und welche Konsequenzen hat es für uns alle?
Ja, da sagen Sie ja, der Neoliberalismus, der ja diese Gleichgewichtstheorie zur Grundlage hat, diese Neoklassik zur Grundlage hat, die ja schon an deutschen Universitäten ein Monopol hat, die müsste mal in Frage gestellt werden. Müssen wir mal über Begriffe reden. Was verstehen Sie denn unter Neoliberalismus? Ist das eine Form des Kapitalismus oder beschreibt das mehr als nur die Wirtschaftsform?
Nun, der Neoliberalismus ist weit mehr als eine ökonomische Theorie. Es ist letztlich eine Art Gesellschaftsphilosophie, die anknüpft an den klassischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts mit der Vorstellung, der Mensch ist in seinem Wesen ausschließlich ein Individuum und nur auf freien Märkten kann dieses Individuum sich entfalten. Das ist einmal die Grundhaltung. Ausgehend von der Grundhaltung wurden aber dann sehr unterschiedliche Typen von neoliberalen Theorien entwickelt. Die heute absolut dominiert, besonders in Deutschland, haben Sie schon gesagt, ist die Gleichgewichtstheorie oder die Neoklassik, die Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde. Aber es gibt daneben etwa die österreichische Schule mit dem großen Vorkämpfer, dem Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek, der sozusagen die gleiche Grundhaltung auf eine vollkommen andere Weise wissenschaftlich zu legitimieren sucht als die Neoklassik. Wenn die Neoklassik sagt sozusagen, der Mensch ist nur ein rationales Wesen und er ist nur ein Individuum, der ist nur ein Egoist, dann findet der Hayek, das ist eigentlich eine ziemlich unrealistische Vorstellung. Er geht eher, sein Menschenbild ist realistischer. Aber er kommt zum selben Ergebnis, wie er sagt, weil eben der Mensch so unvollkommen ist und besonders so wenig Information hat, jeder Einzelne, sind es die Märkte, die dann die Information von Milliarden Menschen gewissermaßen bündeln. Und daher ist eine dezentrale Marktwirtschaft jeder Planwirtschaft vollkommen überlegen. Und in diesem Punkt hat er auch eindeutig recht. Aber er schließt dann aus diesem einen großen Erfolg, den er mit seiner Diagnose hatte, allgemein darauf, dass eben generell gesellschaftliche und ökonomische Prozesse nur durch die Märkte gesteuert werden sollen. Und das ist, wie gerade die Finanzmärkte zeigen, empirisch ein fundamental Unsinn.
Das kann man spüren, kann es recherchieren, man kann es sehen und aller Orten. Und die Finanzkrise 2008 ist ja auch noch nicht so lange her. Das sind ja nur 10 Jahre. Sie haben im Freitag Zeitschrift einen Artikel geschrieben, das kommende Beben. Das kommende Beben, da sagen Sie, das wird auf jeden Fall kommen und zwar der Zusammenbruch. Der Neoliberalismus ist am Ende, schreiben Sie. Die Frage ist nur, ob er laut oder leise gehen wird. Und dann beschreiben Sie 2 Szenarien. Ein Szenario, was mir Angst macht, ist der sanfte Faschismus. Das, was wir jetzt auch in Europa erleben, Abgrenzung, Nationalismus und ein sanfter Faschismus. Das klingt zwar sanft, aber besorgniserregend. Sie schreiben ja, dass die Sparpolitik dann Kürzungen von Arbeitslosengeld, Reallöhnen, Sozialabbau und den Aufstieg der rechten Verführer zur Folge hat. Und dann können die Gefühle, also Wut, Verbitterung, gut gelenkt werden und dann haben wir einen sanften Faschismus. Da kommt mir das Grausen und da habe ich ein bisschen Angst. Sie haben mir ganz schön Angst gemacht.
Naja, das ist nicht der Zweck der Übung. Ich bin sozusagen mit Leib und Seele ein Aufklärer. Am liebsten würde ich sozusagen sowas wie im Buch Economics for the People schreiben, also den Menschen erklären, wie ökonomische Theorien sozusagen funktionieren und wie sie selbst mit Ökonomen durchaus streiten können. So schwierig wäre das gar nicht. Aber ich bin gleichzeitig nach 40 Jahren Tätigkeit als Wirtschaftsforscher in einem Forschungsinstitut zutiefst ein empirischer Ökonom. Das heißt, für mich ist die Kenntnis der Wirtschaftsgeschichte zum Beispiel sehr wichtig. Und es ist keine Frage, dass die Katastrophe der Weltwirtschaftskrise gewissermaßen vorbereitet wurde durch die Dominanz auch damals schon der marktliberalen Theorien. Also sozusagen unter dem Einfluss des Liberalismus in den 20er Jahren hat sich eben ein Boom auf den Finanzmärkten entwickelt. Die Vorstellung, lassen wir unser Geld arbeiten, hat sich immer mehr durchgesetzt. Die Aktienkurse stiegen in den USA fast auf das Vierfache, aber auch in Europa hat dieses Börsenfieber um sich gegriffen. Dann kam es zur Finanzkrise, also zum Aktiencrash. 1929 und der führte deshalb in die katastrophale Krise, weil die Politik sich an den Empfehlungen der liberalen, der marktliberalen Theorien orientierte. Also insbesondere in Deutschland hat eben der an sich antifaschistische und katholische Reichskanzler Bröning eine ganz brutale Sparpolitik umgesetzt, weil er glaubte, aufgrund der Empfehlungen der Ökonomen, anders kann er die Staatsfinanzen nicht in den Griff bekommen. Und das führt in der Folge zur Massenarbeitslosigkeit, zur Deklassierung immer mehr Menschen und zum, die Verzweifelten haben sich eben faschistischen Ideologien zunehmend zugewandt. Und wenn auch in viel abgeschwächterer Form, ist die Abfolge seit 2008 ja durchaus ähnlich. Zunächst hatten wir schon in den 90er Jahren diesen Boom, lassen wir unser Geld arbeiten, die Rentensysteme müssen wir umstellen von sozialstaatlichen zu kapitalgedeckten. Und dann kommt es zum Crash 2008, 2009 und für ein paar Monate ist die Politik so im Schock, dass eine Chance gewesen wäre, das System grundlegend zu überdenken. Aber sobald die Aktienkurse wieder in die Höhe gingen, und das war schon nach 6 Monaten, im März 2009, setzte eine Art Verdrängungsprozess ein. Ich meine, ich komme ja aus Wien, der Stadt von Sigmund Freud, und so quasi, wenn man etwas mit sich mit etwas nicht auseinandersetzen will, dann sagt der Freud, sind die beiden wichtigsten Abwehrmechanismen Verleugnung und Verdrängung. Und genau das ist dann passiert, dass man gesagt hat, auf gut Wienerisch sagen wir, es war nichts. Und man hat die Ursachen der Finanzkrise, die systemischen Ursachen eben nicht aufgearbeitet. Und jetzt sind wir wieder in einer ähnlichen Lage. Die Aktienkurse sind auf das 3- bis 4-fache gestiegen weltweit. Die Staatsanleihenkurse sind auf Höchstständen und die Immobilienpreise steigen immer mehr. Das heißt, wir bauen wieder eine Art Absturzpotenzial auf, das dann ausgelöst werden kann durch irgendwelche politischen Ereignisse, sei es im Zusammenhang mit dem Iran. Also da gibt es genug Kandidaten. Der Herr Trump sorgt schon dafür, dass eine gewisse Grundunsicherheit im globalen System da ist. Und wann so eine Entwertung von Finanzvermögen wieder passieren würde wie 2008, dann hätte das, glaube ich, schon ziemlich gravierende Folgen, weil dann auch sozusagen Menschen zur Kasse gebeten würden, die durch die Bankenrettungen damals ja noch verschont blieben. Und jetzt ganz konkret gedacht, wenn jetzt wirklich, sagen wir, in Europa Menschen, die ein Sparvermögen von mehr als 100.000 Euro haben, quasi einen Teil dessen verlieren, wie das ja an sich die Direktive der Europäischen Union vorsieht, na, dann kann man sich schon vorstellen, welche Wut und Verbitterung sich bei immer mehr Menschen ausbreiten wird. Und der Nährboden ist ja schon da. Wir haben ja in Ungarn, wir haben in Italien, wir haben in Österreich, wir haben in Deutschland AfD, wir haben in Frankreich Marine Le Pen. Wir haben genug populistisch-nationalistische Führer, die eine solche Krise ausnützen würden und sagen, wir haben es immer schon gesagt, die Finanzkapitalisten, wir versprechen euch soziale Wärme, aber nur in der nationalen Volksgemeinschaft und immer nur auf Kosten von Anführungszeichen Außenfeinden, Feinden, damals waren das die Juden in den 1930er Jahren, sind jetzt sind es halt Fremde, Ausländer und vorzugsweise die Flüchtlinge. Also was ich damit andeuten möchte, Parallelitäten gibt es genug.
Hm. Das war jetzt das Horrorszenario oder das Negativszenario. Sie haben ja auch ein Positivszenario ausgemacht, was Sie beschreiben, wo Sie sagen, der Neoliberalismus geht trotzdem, weil alle vernünftig sind und die Erkenntnis haben, dass das kein Gesellschaftsmodell für die Zukunft ist. Haben Sie dieses hoffnungsvolle Szenario ernst gemeint? Sind Sie ein hoffnungsvoller Mensch?
Langfristig schon, weil wir doch eigentlich, wenn wir, sagen wir zumindest die letzten Jahrhunderte der Neuzeit, insbesondere seit der Aufklärung überblicken, sehen wir diese langen Zyklen. Wir haben also immer Phasen, wo es schwere Krisen gab, etwa in den 1870er, 1880er Jahren, auch nach einem Börsenkrach, nämlich dem Börsenkrach von 1873. Aber aus der Krise entsteht natürlich der Prozess der Aufarbeitung der Krise. Also mit der Kurzdefinition von Denken durch Bertolt Brecht zu skizzieren, Denken ist etwas, das auf Schwierigkeiten folgt und dem Handel vorangeht. Also wir haben schon die Erfahrung, dass sehr große Schwierigkeiten eben zu einem gründlicheren Nachdenken führt und dann auch zu einem Handeln. Stichwort Entstehen der Arbeiterbewegung in der Wirtschaftskrise der 1870er, 1880er Jahre. Allerdings, wir sind heute in einer historisch einzigartigen Situation insofern, als noch nie in der Geschichte fast 50 Jahre eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie so dominiert hat, die die Menschen entmutigt, entmündigt und die sozusagen eine Art Gegenaufklärung darstellt. Insofern bin ich nicht so optimistisch zu glauben, dass durch einen quasi Emanzipationsprozess der Opfer, der Betroffenen, eine Wende zum Besseren möglich wäre, sondern zynisch gesprochen, dass die Vermögenden sich möglicherweise doch zum Teil jedenfalls, also die Besitzer der großen Medien etc., überlegen könnten, brauchen wir das wirklich, dass wir noch einmal mit den Rechtspopulisten gemeinsame Sache machen? Denn das ist der große Unterschied zu den 30er Jahren. Die Position der Vermögenden in der Gesellschaft ist derzeit hervorragend abgesichert. Die sind durch keinerlei Gewerkschaftsbewegungen oder Sozialdemokratie bedrängt. Und das könnte dazu führen, dass sie mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit auf Distanz gehen zu diesen rechtspopulistischen Bewegungen, weil sie sie im Grunde nicht mehr brauchen, während etwa die deutschen Industriellen 1933, 32 schon vorher natürlich auch sich von Adolf Hitler etwas zur Absicherung ihrer Position erwartet haben.
Sie glauben also, dass man diesen Kapitalismus, diese Wirtschaftsform einhegen kann, Demokratie und Rechtsstaat, und so einen sanften Kapitalismus hinbekommen kann?
Na, absolut. Ich bin ein strikter Gegner aller revolutionären Ziele, weil das in der Geschichte nie funktioniert hat. Wenn man etwas bricht, dann wächst es nicht. Sozusagen, was die Welt großartig verändert hat, war die reformistische Arbeiterbewegung. Das waren die Karl Kautskys und die Viktor Adlers, die beides gleichzeitig schafften. Große Ziele, Utopien, die Gefühle dazu, sozusagen Brüder zur Sonne, zur Freiheit, eine bessere Welt ist möglich, aber gleichzeitig der Pragmatismus zu sagen, wir akzeptieren kleine Schritte, wir wollen nicht alles gleich haben. Und das hat, ich meine, die Welt verändert, wenn man die Lage der arbeitenden Menschen zwischen 1870 und 1970 vergleicht, kann man nur sagen, einfach großartig. Seitdem hat die Arbeiterbewegung und besonders ihre politischen Führer sowohl die Identität als auch daher die Orientierung verloren, und sie haben keine großen Ziele mehr vor Augen, und der Pragmatismus führt dann dazu, dass man gewissermaßen im Kreis geht und nicht in kleinen Schritten weiterkommt. Aber ich selber bin ja ein Kind der 50er und 60er Jahre. Ich bin aufgewachsen in einer Welt, wo es 20 Jahre lang keinerlei Wirtschaftseinbruch gab, wo jeder junge Mensch einen voll sozialversicherten Arbeitsplatz bekommen konnte, wo es daher keine prekäre Beschäftigung gab. Und das war möglich, nicht weil man den Kapitalismus sozusagen auszurotten versucht hat, sondern weil man eine bestimmte Form von Kapitalismus geschaffen hat, die das Gewinnstreben, und das ist natürlich im Kapitalismus sozusagen die Kernenergie, gezielt auf die Turbinen der Realwirtschaft gelenkt hat. Das heißt, indem man auf den Finanzmärkten durch Spekulation schlicht und einfach keinen Profit machen konnte, hat das Kapital sich sozusagen in seinem Profitstreben konzentriert auf die Schaffung neuer Produkte, die Expansion des Handels und so weiter, und damit eben auch quasi Vollbeschäftigung entstehen lassen. Und jetzt muss ich doch Eigenwerbung machen, das ist ja das Hauptanliegen meines doch großen Buches, dass ich versuche, diese Zusammenhänge so einfach und konkret zu erklären, dass es eigentlich jeder verstehen kann. Das Buch ist sicherlich keine ganz leichte Lektüre, es heißt Der Weg zur Prosperität, aber es ist dafür gedacht, dass nicht nur Ökonomen, an die wendet es sich auch, sondern einfach auch Otto Normalverbraucher oder Ottilie Normalverbraucherin sich besser auskennt, was eigentlich mit ihr gemacht wird.
Herr Schulmeister, Sie dürfen in der wunderbaren Stadt Wien leben, und in der wunderbaren Stadt Wien gibt es den Marxhof, eine wunderbare Wohnanlage, und das ist ja sowieso faszinierend, wie die Eigentumsformen in Wien sind. Der Karl Marx, der gute alte Karl Marx, der hätte Ihnen jetzt möglicherweise widersprochen, aber ich bin nicht sicher, ob der hat doch gesagt, das mit dem Kapitalismus ist grundsätzlich zerstörerisch und das kann so nichts werden. Wollte Karl Marx diese Wirtschaftsformen abschaffen und andere Eigentumsformen, oder war er auch ein sanfter Typ wie Sie?
Nein, er wollte. Er war ein revolutionärer Denker, das ist völlig fraglos. Und er wollte sozusagen die theoretischen Grundlagen für eine Überwindung des Kapitalismus legen. Überhaupt keine Frage. Aber darüber kann man sich jetzt lang streiten. Er hatte eben nicht er hat gewusst, dass er ein Theoretiker ist. Und er hatte eben nicht die Illusion, dass man 1, 2, 3, so wie dann Lenin im Zuge der Oktoberrevolution oder Mao Zedong in China innerhalb von wenigen Jahrzehnten eine neue Gesellschaft und einen neuen Menschen schaffen kann, was in verheerende Katastrophen geführt hat. Das heißt, der Unterschied in meiner Denkweise und der von Marx liegt darin, dass mein Zeithorizont bescheidener ist und auch meine Haltung bescheidener. So ähnlich eher wie der englische Ökonom Keynes zu sagen, es wäre schon schön, wenn die Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung einigermaßen stimmt. Wohin der Weg führt, das werden die Menschen selbst dann schaffen, sozusagen die Intellektuellen neigen dazu, sich beste Welten auszudenken. Und da hat übrigens der neoliberale Hayek sehr recht, wenn er sagt, gerade die Linken neigen zum Konstruktivismus, also sozusagen so wie ein Architekt ein Haus plant, so neigen viele Linke in der Tradition, die quasi ideale Gesellschaft quasi am Reißbrett zu entwickeln, und mit solchen Gedanken können sie mich weit jagen, weil sowas nicht funktioniert. Man muss mit den Menschen Politik machen und nicht für die Menschen, ja. Und die Viktor Adels und Karl Kautskis, die haben eben nicht gesagt, wir sind die Obergescheiten und wir wissen jetzt, wie die deutsche oder österreichische Gesellschaft auszusehen hat und das werden wir jetzt in direktem Wege umsetzen, sondern sie haben Arbeiterbildungsvereine gegründet, sie haben ihre eigenen Medien gegründet und haben eine Bewegung geschaffen. Das hat auch was verändert. Und heute sind wir in einer völlig anderen Ausgangssituation. Der erste Schritt muss Aufklärung sein, denn die Arbeiterbewegung wäre auch undenkbar gewesen ohne 100 Jahre Aufklärung davor, wenn auch bürgerliche Aufklärung, aber doch sozusagen dieser Grundgedanke, das Schicksal des Menschen ist der Mensch, also eben der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie das der Immanuel Kant so oft zitiert ja formuliert hat, und auf dem aufbauend war die Arbeiterbewegung natürlich eine Aufklärungsbewegung und Karl Marx war ein großer Aufklärer, das ist überhaupt keine Frage, aber er war Gott sei Dank kein Politiker, der die Illusion gehabt hätte, das kann man jetzt gleich ruckzuck umsetzen. Und die Bändigung des Kapitalismus, nicht die Zähmung, der Kapitalismus lässt sich nicht zähmen, da würde ich dem Karl Marx absolut zustimmen, aber bändigen lässt er sich schon, das zeigt eindeutig die Geschichte etwa der 50er und 60er Jahre, mit der ich mich natürlich deshalb in dem Buch auch sehr konkret auseinandersetzen.
Die Bändigung und Zähmung, und das geht nicht ruckzuck, habe ich gelernt und vielleicht kann ich noch mehr lernen, wenn ich Ihr Buch lese, Der Weg zur Prosperität von Stefan Schulmeister. Herr Schulmeister, ich könnte ewig noch mit Ihnen weiter plaudern, aber wir müssen Schluss machen und sprechen uns hoffentlich bald wieder. Ich bedanke mich für die angenehme Plauderei bei Stefan Schulmeister. Er hat das Buch geschrieben, Der Weg zur Prosperität. Ihnen noch einen schönen Tag und recht vielen Dank fürs Gespräch.
Schönen Tag nach Erfurt. Dankeschön. Tschüss. Wiederhören.